Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, einmal wieder bei euch sein zu dürfen. Es ist immer schön hier und ich bin gerne hier. Und heute habe ich mir Gedanken gemacht, oder heute nicht, nein, die Predigt, die existiert schon seit langem, aber ich habe mir Gedanken gemacht, worüber ich heute mit euch spreche, worüber wir gemeinsam nachdenken wollen. Und bin ich eigentlich zum Schluss gekommen, wir sollten uns vielleicht mal mit etwas beschäftigen, was heute aktuell ist und was wir aber weniger hören in dieser Zeit. Und die Predigt, die Überschrift der Predigt lautet die Rückkehr des Elia. Vor ungefähr 2800 Jahren im nördlichen Teil Palästinas lebte ein mächtiger Prophet Gottes mit dem Namen Elia. Zu der Zeit lebte auch Ahab. Das war ein rückgratloser König in Israel. Er hatte eine heidnische Frau, Isebel, geheiratet und sie hatten viele heidnische Kulte mit nach Israel gebracht. Das Volk Gottes folgte Gott ein wenig, aber sie hatten viel vermischt mit den Dingen der heidnischen Welt ringsherum. Genauso wie wir es auch heute in der christlichen Welt erleben. Elia, das müssen wir wissen, war ein mutiger Mann Gottes. Er hatte sich diesem Strom des Denkens der damaligen Zeit entgegengestellt. Und seine Seele trug schwer an den Sünden des Volkes. Sie waren in den Götzendienst abgerutscht und sie hatten die Gebote des Herrn vergessen. Elia war den Leuten zu der Zeit nicht besonders angenehm und populär, nicht mal im eigenen Volk. 3,5 Jahre stand er unter dem Todesurteil Ahabs und als sein Werk schließlich vollendet war, wurde er direkt in den Himmel entrückt. Er schmeckte nie den Tod. Und nach dieser Verklärung des Elia in den Himmel schweigt die Bibel über das Leben des Elia bis auf die letzten beiden Verse des Alten Testaments. Wir finden sie in Malachi 3. Und dort die Verse 23 und 24. Malachi 3, 23 und 24. Da lesen wir: Siehe, ich will euch senden, dem Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das heißt, irgendwann mal vor diesem großen und schrecklichen Tag des Herrn, was ist der große und schreckliche Tag des Herrn? Es ist die Wiederkunft Jesu. Das ist der große Tag des Herrn. Für manche wird er schrecklich, aber es ist der große Tag des Herrn. Da wird Elia noch einmal kommen. Es kommt heute schon gelegentlich vor, dass der ein oder andere auftritt und sagt, ich bin Elia. Es war in Mississippi in den 90er Jahren, da hielt ein Evangelist ein paar Vorträge, ein adventistischer Evangelist, ein paar Vorträge. Und jeden Abend kam ein Mann zu diesen Vorträgen. Und interessanterweise, nach den Vorträgen im Foyer, scharte er immer eine Menge Leute um sich und sie hörten ihm zu und sie waren begeistert, was er sagt. Und irgendwann mal ging der Evangelist auf ihn zu und fragte ihn, wer bist du, wo kommst du her, was ist deine Botschaft, dass so viele Leute ja, um dich rumstehen. Dann sagte er, ich bin Elia. Oh, okay, wenn du Elia bist, sagte der Evangelist, was ist dann deine Botschaft an uns heute? Dann sagt er, ja, ich muss euch sagen, dass in der Übergangszeit zwischen 99 und 2000 die Welt untergehen wird. Mit dieser Botschaft hat mich Gott gesandt. Der Jahrtausendwechsel liegt jetzt schon 15 Jahre zurück, den haben wir ohne Probleme bewältigt. Und ich frage mich immer noch, ob er glaubt, dass er Elia ist. Ja. Es gibt heute viele Menschen, die Bibel warnt uns auch davor, falsche Christusse, ja, falsche Propheten, und hier hatten wir zum Beispiel einen falschen Propheten. Elia wird zurückkommen, aber wie wird sich das erfüllen? Ich zähle euch mal vier Varianten auf. Erstens, die Juden zur Zeit Jesus haben gedacht, Elia würde persönlich wieder erscheinen. Falsch. Zweitens, manche dachten, dass Elia reinkarniert erscheinen würde, also in einer anderen Person einfach. Auch nicht richtig. Drittens, oder jemand, der genauso aussieht wie Elia. Auch nicht richtig. Sondern Punkt 4. Die drei Thesen, die waren im Gespräch damals, die waren so verbreitet im Volk. Aber Punkt 4. Es würde einfach jemand kommen, der die Botschaft des Elia bringt. Und genau davon spricht die Bibel. Ganz egal, welche Alternative wir als wahr annehmen, wenn die Bibel sagt, Elia wird kommen, dann wird er kommen. Und wir werden auch sehen, in welchem Geist und in welcher Kraft. In den vier Evangelien wird Elia 28 Mal erwähnt. In den vier Evangelien. 30 Mal im gesamten Neuen Testament, aber 28 Mal in den Evangelien. Wenn man diese Verse über Elia liest, dann erkennt man plötzlich eine Tatsache vor sich. Nämlich, dass die Prophezeiung über Elia eine doppelte Erfüllung hat. Matthäus 17. 17, Vers 10 bis 13. Wollen wir zusammen aufschlagen? Matthäus 17, die Verse 10 bis 13. Und seine Jünger fragten ihn: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Und Jesus antwortete und sagte: Elia wird in der Tat zuerst kommen und alle Dinge wiederherstellen. Aber ich sage euch eins: Elia ist bereits gekommen und sie haben ihn nicht erkannt, auch haben ihm getan, was immer sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn leiden unter ihnen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, redete. Wir fragen Jesus, wer Elia ist, und er macht es uns sehr deutlich. Es ist Johannes, der Täufer. Fragen wir Johannes, den Täufer, mal, ob er Elia ist. Dazu schlagen wir Johannes 1 auf. Dort die Verse 19 bis 23. Johannes 1, 19 bis 23. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, da die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten, dass sie ihn fragten: Wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte: Ich bin nicht Christus. Und sie fragten ihn: Was denn? Bist du Elia? Er aber sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Wir fragen Jesus, wer Elia ist. Er sagt: Johannes der Täufer. Wir fragen Johannes den Täufer, ob er Elia ist. Er sagt: Nein. Das heißt, wir stehen plötzlich vor einem scheinbaren Widerspruch. Aber jeder ernsthafte Bibelleser weiß sofort, was zu tun ist. Die ganze Bibel ist wahr und wir brauchen natürlich mehr als nur zwei Verse, um hier zu klären, was Sache ist. Lesen wir weiter. Dann fragten sie: Wer bist du, damit wir eine Antwort geben können denen, die uns geschickt haben? Was sagst du von dir selbst? Da sagte er: Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Richtet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und jetzt müssen wir zu Lukas springen. Lukas 1. Und dort die Verse 13 bis 17. Lukas 1, 13 bis 17. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Johannes heißen. Und du wirst des Freude und Wonne haben, und viele werden sich seiner Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird noch im Mutterleibe erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und Achtung, jetzt kommt's. Und er wird der Kinder Israel viele zu Gott, ihrem Herrn, bekehren und er wird vor ihm hergehen im Geist und der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungläubigen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein bereitet Volk. Jesus sagt, Johannes ist Elia. Johannes sagt, nein, ich bin es nicht, nachdem ihn die Juden fragten. Die Juden dachten tatsächlich, es geht hier um den wiederauferstandenen Elia als Person. Und Johannes wusste das. Deswegen sagt er, nein, nicht, dass er eine falsche Schlussfolgerung zieht. Denn ich bin da im Geist und der Kraft des Elia, so wie es schon angekündigt wurde, vor der Geburt des Johannes. Wer ist also Elia? Ganz einfach. Johannes der Täufer war nicht derselbe Mensch wie Elia, er war auch nicht der reinkarnierte Elia und es steht auch nicht da, dass er aussah wie Elia, aber denselben Geist, dieselbe Botschaft und dieselbe Kraft wie Elia. Und das ist der Kern, um den sich alles dreht. Wir haben gerade zusammen gelesen, ich bin die Stimme. Wer bist du? Haben sie gefragt. Ich bin eine Stimme, sagte er. Um sich selber darzustellen, zu identifizieren, wer er ist, sagt er, ich bin eine Stimme. Was ist die Funktion einer Stimme? Zu sprechen, sich mitzuteilen, ja? Eine Botschaft weiterzugeben. Und er sagt, meine Identität ist gar nicht wichtig, es ist meine Botschaft, die wichtig ist. Jetzt stehen wir einer interessanten Tatsache gegenüber. Die eigentliche Erfüllung der Prophezeiung in Malachi 3, die wir eingangs gelesen haben, geschieht direkt vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn. Das erste Mal, als Jesus kam, kam er als ein Lamm, als der Löwe von Juda, vom Stamm Juda. Der große und schreckliche Tag des Herrn ist der Zorn dieses Lammes, welcher vor uns steht. Johannes der Täufer war eine teilweise Erfüllung von Malachi 3, um es mal ganz einfach zu sagen, wir haben den ursprünglichen Propheten Elia zur Zeit Ahabs, wir nennen ihn einfach Elia Nummer 1, wir haben dann Johannes den Täufer mit der Botschaft des Elia und in der Kraft des Elia, wir nennen ihn Elia Nummer 2. Jetzt aber halten wir Ausschau nach dem dritten und letzten Elia, der vor diesem schrecklichen Tag des Herrn kommt. Habt ihr ihn schon gesehen? Also ich bin überzeugt davon, der Mann aus Mississippi war es nicht. Ja. Beachten wir, die Prophezeiung spricht nicht davon, dass genau dieselbe Person physisch zurückkehrt. Aber sie spricht von der Rückkehr derselben Botschaft. Die Botschaft, den Geist und die Kraft des Elia. Und wenn man diese Botschaft hört, wird man wissen, es ist die Wahrheit. Elia wurde in den Thronsaal Ahabs geschickt und er ging dort hinein zu dem König und sagte, es wird 3,5 Jahre nicht mehr regnen. Dann ging er weg. Gott sagte, geh, er sagte nicht, bleib dort. Und ich denke, Elia hat sich das so vorgestellt, jetzt zu rennen ist besser als stehen zu bleiben. Und ist auch einfach gegangen, denn Ahab war ihm nicht gut gesinnt. Ahab und Isebel jagten Elia dann 3,5 Jahre lang. Sie haben versucht, Elia immer wieder umzubringen. 3,5 Jahre jagte ihn Isebel und versteckte sich irgendwo, und er versteckte sich irgendwo in der Wüste. Und was passierte dann, nach den 3,5 Jahren? Er geht einfach zurück zu Ahab, um ihm mitzuteilen, dass es jetzt wieder regnen wird. Jetzt springen wir ins Buch 1. Könige. Dort Kapitel 18. Vers 17. 1. Könige 18, Vers 17. Und da Ahab Elia sah nach diesen 3,5 Jahren Dürre, sprach Ahab zu ihm, bist du es, der Israel ins Unglück stürzt? Beachten wir, wie der reagiert, der die Gebote Gottes hielt. Er wurde schuldig gesprochen für das Unglück, das Israel befallen hatte. Interessant. In Vers 18, er aber sprach, ich verwirre Israel nicht, sondern du und deines Vaters Haus, damit, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt Baalim nach. Elia konnte man nicht so einfach überlisten. Er sagte Ahab ins Gesicht, du dienst einem falschen Gott. Er hatte dem Geschaffenen gedient und angebetet, statt dem Schöpfer, ähnlich wie das auch am Ende der Zeit mit dem Mahlzeichen des Tieres und der Anbetung des Tieres sein wird. Es gibt nur noch zwei Kategorien. Du dienst dem Schöpfer oder du dienst dem geschaffenen Wesen. Und in Vers 19 sagt Elia, macht Elia dem Ahab einen Vorschlag und sagt, wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir das ganze Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. Bis hierher kennen wir die Geschichte. Das ist eigentlich eine bekannte Geschichte mit Elia. Und jetzt wollen wir aber herausfinden, wie die Geschichte des Elia gebraucht wird als ein Symbol. Ein Typus für die Geschichte der Gemeinde Gottes heute. Dazu brauchen wir jetzt die Offenbarung. Offenbarung 2, Vers 20. Vers 20 bis 23. Aber ich habe wider dich, dass du lässest das Weib Isebel, die da spricht, sie sei eine Prophetin, lehren und verführen meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, dass sie sollte Buße tun für ihre Hurerei, und sie tut nicht Buße. Siehe, ich werfe sie in ein Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, in große Trübsal, wo sie nicht Buße tun für ihre Werke, und ihre Kinder will ich zu Tode schlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht, und ich werde geben einem jeglichen unter euch nach euren Werken. Hier wird Isebel erwähnt, wer das merkt, gleich im ersten Satz. Ist das die gleiche Isebel, von der wir in 1. Könige gelesen haben? Natürlich nicht. Denn die Isebel aus der Zeit Ahabs, die wurde eines Tages aus dem Fenster geworfen von ihren eigenen Leuten und die Hunde haben sie aufgefressen. Das lesen wir. Doch wir lesen in Offenbarung von einer Isebel, die mit dem Geist der Isebel zur Zeit Elias beschrieben wird. Beachten wir. Hier ist Isebel im Buch der Offenbarung. Wenn ihr euch mit der Offenbarung etwas beschäftigt habt, wisst ihr, dass das hier im Rahmen der sieben Gemeinden erwähnt wird. Speziell in der Zeit der Gemeinde Thyatira. Als die Kirche des Mittelalters über allen anderen christlichen Bewegungen dominierte. Und dort wird der Geist der Isebel reingebracht. Eine Frau in der biblischen Prophetie bedeutet was? Gemeinde. Beachten wir, diese Frau, Isebel, begeht Unzucht und sie hat Kinder. Jetzt gehen wir mal zur Offenbarung 17. Den Paralleltext brauchen wir. 17, Verse 1 bis 5. Und dort finden wir dieselben Merkmale wie bei Isebel in Offenbarung 2. 17, Vers 1 bis 5. Und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure, die da an vielen Wassern sitzt, mit welcher gehurt haben die Könige auf Erden und die da wohnen auf Erden, sind trunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn geschrieben ein Namen, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Beachten wir also, sie betreibt Unzucht und sie hat Kinder. so wie die Isebel dort in Offenbarung 2. Es geht also hier um dieselbe Macht. In Jakobus 5 lesen wir, Elia war ein Mann mit einer Natur wie unsere auch und er betete ernsthaft, dass es nicht regnen würde und es regnete nicht auf das Land 3,5 Jahre lang. Dieser Vers ermutigt mich unheimlich, denn Elia war ein einfacher Mann, sagt Jakobus. Er war ein Mensch, wie du und ich, wie wir, und doch wurde er in den Himmel aufgenommen, ohne den Tod zu sehen. Er war in der Wüste, als es 3,5 Jahre nicht geregnet hatte. Habt ihr schon mal die Prophezeiungen in Offenbarung 12 über die Frau studiert? Sie floh in die Wüste. Für wie lange? Für 3 Jahre und 6 Monate. Wie viel sind das? 1260 Tage. 3 Jahre und 6 Monate sind 1260 Tage. Das sind die prophetischen Tage der biblischen Prophetie. Ein biblisches Jahr, 360 Tage. Insgesamt haben wir hier 1260 Tage. Denn wir lesen in Hesekiel 4, Vers 6, ein Jahr, ein Tag steht für ein Jahr in der Prophetie. Und somit sind wir bei den 1260 buchstäblichen Jahren angekommen. Das war die Zeit, wo die Gemeinde Gottes in der Wüste war. Und Elia war 3,5 Jahre, 1260 Tage auch in der Wüste. Das treue Volk Gottes war so lange in der Wüste. Und hier geht es darum, dass die Gemeinde verfolgt wird durch Isebel. Diese Macht, von der wir in Offenbarung gelesen haben. Wir sehen, dass Isebel das Symbol für die abgefallene Kirche ist und Elia ist das Symbol für das treue Volk Gottes. Wurde die Gemeinde in den 1260 Jahren ernährt? Offenbarung 12, Vers 6. Und die Frauen flohen in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde. 1260 Tage. Sie wurde ernährt, die Gemeinde. Wurde Elia in den 1260 Tagen in der Wüste ernährt? Ja, von den Raben und von anderen Dingen. Also wir finden so viele interessante Parallelen, wie Gott den Typus und den Antitypus zusammenfügt für unsere Gemeinde heute. Wir bleiben jetzt im 1. Könige 18 und gehen dort zu Vers 20. Erster Könige 18, Vers 20. Also sandte Ahab hin unter alle Kinder Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Die Geschichte erzählt uns, dass der Berg Karmel so ein Zentrum der Sonnenanbetung war. Da haben sich Griechen, Römer, Phönizier, Ägypter versammelt und sie hielten diesen Berg für einen heiligen Ort, an dem man die Sonne anbetet. Aber Elia hatte keine Furcht. Er wollte dem wahren Gott allein dienen. Liebe hat keine Furcht. Und so ist er dort hinaufgegangen. Ein Mann gegen 450 Baalspriester. Und wir lesen, dass auch noch 400 andere dazu kamen. Aber einer mit Gott, liebe Geschwister, einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Immer. Vers 21, da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Das ist übrigens die Botschaft des Elia. Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Passiert das heute auch noch, dass Menschen unentschieden sind, wenn man sie vor eine Wahl stellt, vor eine Entscheidung? Da sprach Elia zu dem Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber der Propheten Baals sind 450 Mann. Auch am Ende der Zeit wird es so sein, dass es nur eine einzige Wahrheit gibt. Das ist das Wort Gottes, das Gesetz Gottes und Jesus Christus, unser Erlöser. Alle drei werden die Wahrheit Gottes genannt. Wir finden es in Johannes 17, Vers 17, das Wort Gottes. Wir finden das Gesetz Gottes in Offenbarung 14, Vers 12. Und wir finden Jesus Christus als Erlöser in Johannes 14, Vers 6. Die Geschichte erzählt uns, die Propheten Baals rufen ihren Gott an und Elia ruft seinen Gott an. Derjenige, der vom Feuer Himmel fallen lässt, ist der wahre Gott. Die Propheten Baals haben ihr Opfer getötet und den ganzen Tag geschrien, Baal, lass Feuer vom Himmel fallen. Vers 27, da es nun Mittag ward, spottete ihrer Elia und sprach, ruft laut, denn er ist ein Gott, er dichtet oder er hat zu schaffen, oder ist überfällt oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Den ganzen Vormittag schon hatten sie ihren Gott angerufen, aber es wurde eben langsam langweilig jetzt. Und deshalb heißt es, Elia verspottete sie. Denn Elia wusste es, dass sie nur irgendeiner Figur dienen, die sie sich erdacht haben. Sie schrien weiter mit lauter Stimme und das bis zum Ende des Tages. Plötzlich aber kam eine unruhige Stille über dieses ganze Geschehen. In Vers 30, da sprach Elia zu allem Volk, kommt her, alles Volk zu mir. Und da alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Jetzt achtet ganz genau darauf. Die Botschaft des Elia wird immer die wahre Anbetung wiederherstellen. Er baute den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Bauen wir heute auch auf, was zerbrochen ist? Die wahre Anbetung war nicht im Schreien und im Umtreiben der Baalspriester zu finden. Finden wir das heute auch noch? Wo finden wir das heute? Schreien und Umtreiben? Wir finden es in den charismatischen Richtungen. Und das ist sogar sehr beliebt. Vers 31. Und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Kinder Jakobs. Dann heißt es, nachdem er den Altar fertig gebaut hatte, goss er noch 12 Eimer Wasser darüber. Wer von euch hat schon mal ein Feuer gemacht? Draußen, in der Natur. Ja, jeder. Paar Holzscheite, alles schön vorbereiten, vielleicht unten ein bisschen Stroh, Papier, was auch immer, als Anzündhilfe. Und nun die nächste Frage, wer von euch hat danach, bevor er angezündet hat, schon mal 12 Eimer Wasser darüber gegossen? Ja, habe ich auch noch nicht gemacht. Nein. Warum macht Elia das? Elia will hier ein für alle Mal Gottes Macht demonstrieren. Ein für alle Mal, dass das Volk es endlich versteht. Vers 36, 38. Und da die Zeit war, Speiseopfern zu opfern, trat Elia, der Prophet, herzu und sprach, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dieses Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrst. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Habt ihr die hochinteressante Parallele zwischen diesem Ereignis und den Ereignissen der Endzeit beobachtet? Erstens, wir haben hier die ursprüngliche Isabel bei Elia und wir haben die Isabel aus Offenbarung 2, Vers 20. Zweitens, wir haben 1260 buchstäbliche Tage Elia in der Wüste, während der Hungersnot und der Dürre. Und wir haben die Gemeinde Gottes in der Wüste 1260 Jahre lang. Drittens, wir haben die falschen Propheten, die am Tisch der Isabel essen. Und wir haben hier die falschen Lehren aus Offenbarung, die von Isabel kommen. Viertens, wir haben den großen Höhepunkt auf dem Berg Karmel. Und wir haben die protestantische Reformation. Fünftens, Elia betet 7-mal um Regen und uns wird gesagt, wenn das ganze Volk Gottes ernsthaft um den Spätregen betet, wird er kommen. und Elia symbolisiert das Endzeitvolk Gottes. Elia wurde, ohne den Tod zu schmecken, direkt in den Himmel genommen. Auch das treue Volk Gottes, welches noch am Leben ist, wenn Jesus wiederkommt, wird direkt in den Himmel genommen, ohne den Tod zu schmecken. Wir sehen, die Geschichte und das Leben des Elia sind ein Schatten für das, was das Volk Gottes am Ende der Zeit erleben wird. Aber wir wollen jetzt Elia Nummer 3 nicht vergessen. Wir erinnern uns, wir müssen nicht dieselbe Person finden, aber wir müssen dieselbe Botschaft, dasselbe Anliegen finden. Elia Nummer 1, Elia Nummer 2 haben wir und jetzt fehlt Elia Nummer 3. Was haben Elia Nummer 1 und Nummer 2 gesagt? Sie sagten dem Volk, dass sie vergessen haben, dem wahren Gott zu folgen. Auch wenn sie unterschiedliche Worte gebraucht haben, die Botschaft war in beiden Fällen eine Botschaft der Buße. Gerade speziell Elia sagte dem Ahab, du hast die Gebote Gottes verlassen. Achtet besonders auf diesen Punkt. In den Tagen von Elia 1 und Elia 2, Elia und Johannes, wohnte das Volk Gottes in einem sehr eingegrenzten Gebiet, das sich Israel nannte, wir kennen es. Ein Mann konnte die Botschaft durch ein solches eingegrenztes Gebiet bringen, aber wir leben jetzt in einer Zeit, wo das Evangelium um die ganze Welt geht. Zu jedem Volk, zu jeder Sprache und zu jedem Stamm. Das braucht eine ganze Armee. Das braucht eine ganze Bewegung, um die Botschaft des Elia weiterzutragen. Und ich möchte Gott heute danken, dass er diese Bewegung bereits ins Leben gerufen hat und diese Bewegung bereits über 18 Millionen Menschen hat und alle Kriterien des Elia Nummer 3 erfüllt. Und diese Bewegung befindet sich in der Adventgemeinde, die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Eine Bewegung, die von Gott ins Leben gerufen wurde, um den Auftrag des Elia zu erfüllen. Den finalen Auftrag des Elia vor dem Kommen Jesu. Und heute rufen wir Adventisten und alle Christen wieder zurück zum wahren Gott. Ja, ich habe auch Adventisten genannt. Es gibt viele Siebenten-Tags-Adventisten, die nicht mehr so leben, wie Gott es eigentlich möchte. Deshalb gilt diese Botschaft des Elia in erster Reihe auch an uns. Wir leben in den letzten Tagen der Erdgeschichte und wir werden bald mit dem Herrn für immer vereint sein. Seine Prophezeiungen, wenn ihr das beobachtet, erfüllen sich schnell, sehr schnell. Und jetzt sollten wir zum Schluss vielleicht noch 7 Punkte beachten. Ich lese sie langsam und deutlich vor. Der erste Punkt. Die Botschaft des Elia kam in einer Zeit des großen religiösen Abfalls. In den Tagen von Elia 1 und in den Tagen von Elia 2, Johannes dem Täufer, da gab es viele Religionen, die Menschen mit dem Mund bekannten. Aber die Leute haben nicht wirklich Gott ernsthaft und aufrichtig angebetet, wie sie es hätten tun sollen. Wir sehen das auch heute in der ganzen Welt. Religion, die mit dem Mund bekannt wird. Mehr nicht. Zweitens, die Botschaft des Elia ist in der Minderheit. Die Mehrheit folgt einem falschen System. Drittens, die Botschaft des Elia richtet sich an das bekennende Volk Gottes. Seine Botschaft geht in erster Linie an die, die aus Babylon herausgerufen worden sind. Wir müssen auch die Entkirchlichten gewinnen. Aber seine Botschaft richtet sich auch an das bekennende Volk Gottes. Viertens, die Botschaft des Elia sagt aus, dass die Mehrheit des Volkes Gottes seine Gebote verlassen hat. Fünftens, diese Botschaft würde von den meisten der religiösen Welt nicht beachtet werden. Selbst die Jünger Jesu haben gefragt, wieso muss Elia kommen? Er sagte, er ist bereits da und ihr habt ihn nicht erkannt. Sechstens, diese Botschaft verkündigt, dass das Kommen des Herrn kurz bevorsteht. Deswegen entscheidet euch, wie lange. Wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Johannes der Täufer war der Vorläufer und Ankündiger des ersten Kommens Jesu. Und so geht die Elia-Botschaft hinaus am Ende der Welt als Vorläufer zur Verkündigung des zweiten Kommens. Ihr habt sicherlich vorher schon oft gehört, aber ich wiederhole es noch einmal. Jesus kommt bald wieder. Bereitet euch vor und bleibt vorbereitet. Das ist die Botschaft. Und der letzte Punkt, Punkt 7, die Botschaft der Serie, Elia ruft immer zu einer Entscheidung auf. Wie lange noch wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Und als das Volk ihm keine Antwort gab, hat er dazu ihnen gesagt, na gut, okay, dann überlegt euch mal, denkt mal darüber nach, 1-2 Jahre, dann sagt ihr mir die Antwort. Nein, die Entscheidung hat er sofort eingefordert. Wie lange noch? Heute und hier auf dem Karmel will ich das wissen. Und ich werde Gott antworten lassen. Und ihr könnt euch entscheiden, für oder gegen ihn. Auch die Botschaft des Johannes war sehr klar und sehr direkt. Und er hat immer zu einer Entscheidung aufgerufen. Johannes taufte, Johannes predigte. Er sagte zu den Leuten, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und kehrt um von eurem Weg. Die Leute fragten, was sollen wir tun? Das war eine direkte Botschaft, ohne Umwege, nicht durch die Blume. Und die Botschaft des Elia ruft immer zu einer Entscheidung auf. Und als alle Beweise klar auf dem Tisch lagen, als alle Anliegen geklärt waren, machte er einen letzten Aufruf zur Entscheidung. Er wusste, es gab keine Zeit zu verschwenden, es gibt keine Garantie für morgen. Und als dieses Opfer für Baal immer noch kalt auf dem Altar lag und das Opfer für den wahren Gott mit Feuer verzehrt werden konnte und die Propheten des Baals standen blutbedeckt mit ihrem eigenen Blut, denn sie hatten sich selber geritzt, lesen wir, aber der Prophet Gottes stand dort unverwundet und er hatte noch einmal einen Ruf, dort an Berg Karmel. Und ich glaube, seine Stimme wurde verstärkt durch die Kraft Gottes, wenn der Herr Gott ist. Dann folgt ihm nach. Wenn Baal Gott ist, dann folgt ihm nach. Liebe Geschwister, wir stehen heute auch auf dem Berg Karmel, um ein Volk vorzubereiten, das dem Herrn begegnen kann. Bereitet euch vor, Jesus kommt wieder. Es muss eine Reformation geben und die Botschaft des Elia ruft immer zu einer Entscheidung auf. Heute Morgen, jetzt ist die Zeit gekommen, eine solche Entscheidung zu treffen. Bist du bereit? Amen.